als Sozialarbeiterin in einer Beratungsstelle für Regenbogenfamilien, Bertha hat letzte Woche schon gesagt, habe ich mich jetzt vor allem auf das Queer in Queerfeministisch konzentriert. Und bevor ich da so ein bisschen in die Utopie gehen möchte, würde ich gerne tatsächlich zuallererst auf einen Schritt zurückgehen. Denn gerade in der queeren oder in der LSBTQ-Community hatten und haben ja auch Begriffe wie Familie, Mutter, Kinder auch schon immer andere Bedeutungen gehabt als die in der biologischen Kernfamilie. Denn queere Personen haben sich schon früh in sogenannten Wahlfamilien oder Chosen Families zusammengetan. In Deutschland kam es vor allem zur Zeit der AIDS-Pandemie, als eben Wohngemeinschaften und Zusammenbände von lesbischen, trans- und schwulen Personen gegründet wurden, um sich zum einen Sorge- und Pflegearbeiten zu teilen und sich aber auch einfach füreinander verantwortlich zu fühlen, emotional, finanziell. Einige gingen dann vielleicht auch die Serie Pose oder die Doku Paris is Burning. Dort wird sehr eindrücklich und wie ich finde sehr, sehr beeindruckend eben gezeigt, wie vor allem Queers und Transpersonen of Color aus der sogenannten Ballroom Culture, vor allem in New York, in sogenannten Häusern zusammenleben. Und sogenannte Väter und Mütter, das sind dann vor allem die älteren Personen in der Szene gewesen, haben Verantwortung für ihre Kinder, die jüngeren oder neueren Personen in der Szene übernommen. Und so wurden familiäre Netzwerke schon ganz früh auch außerhalb der biologischen Ursprungsfamilie gegründet. Und ich möchte es überhaupt gar nicht überromantisieren. Es war für Queers, gerade für Queers of Color, eine Zeit, in der wenig bis keine Rechte herrschten und dem täglich trans- und queerfeindliche und zum Teil eben auch rassistische Angriffe die Realität war. Aber trotzdem mag ich diese Idee der Verantwortungs- und Wahlgemeinschaft. Und wenn wir jetzt mal so den Schritt zu heute gehen. Mittlerweile dürfen zumindest bei uns gleichgeschlechtliche und queere Paare heiraten, Pflegekinder aufnehmen, adoptieren, reproduktionsmedizinische Möglichkeiten nutzen, um biologische Kinder zu bekommen. Und zumindest ein Teil der Gesellschaft ist mittlerweile auch klar, dass es nicht nur Frauen sind, die schwanger werden können. Und so gibt es auch hier nicht mehr diese Not, sich mit anderen Personen zusammenzutun. Ich habe das Gefühl, dass Regenbogenfamilien, und so erlebe ich es auch in der Beratungsarbeit, immer mehr im Alltag ankommen. Und natürlich steigen die Möglichkeiten, biologische Kinder zu bekommen. Klar, vor allem mit den passenden finanziellen Mitteln, aber auch mit privater Samenspende. Und das führt auch dazu, dass auch die Gesellschaft und dass Eltern und Großeltern von queeren Kindern und Enkeln mitbekommen, dass es die Möglichkeit gibt, Familie zu gründen. Dadurch wächst der Druck tatsächlich, als queeres Paar in diese Norm zu passen, Kinder zu bekommen. Ein Druck, den bislang am Anfang eher die weiße, hetero, Mittelschichtsfrau zu spüren bekommen hat. Ich finde, da gibt es ganz interessante Studien dazu. Ich habe eine mitgebracht aus den USA, die zeigen, wie tatsächlich die Anerkennung von Cis-Frauenpaaren steigen, wenn eine der Partnerinnen ein leibliches Kind geboren hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Studie ganz, ganz anders, nämlich sehr viel negativer ausgefallen wäre, wenn sie auch Trans- oder Männerpaare berücksichtigt hätte. Aber trotzdem finde ich das eine super spannende Tendenz, wie die Anwesenheit von biologischen Kindern in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder eben in einer Beziehung von Cis-Frauenpaaren dazu führt, dass eine Beziehung zwischen zwei Frauen legitimiert wird und sozusagen in eine Norm passt. Und manchmal frage ich mich, ob mit all diesen großartigen und wichtigen Möglichkeiten und Rechten, die es mittlerweile mehr oder weniger für queere Personen gibt und eben auch Chancen von queeren Personen, sich nicht auch der Familienbegriff tatsächlich verengt hat. Weg von der Wahlgemeinschaft hin zu biologischer Elternschaft mit eben zwei Elternteilen. Und für mich bedeutet eine queerfeministische Elternschaft oder auch eine queerfeministische Utopie, dass wir Regenbogenfamilie oder nicht wieder weg von diesem starren Bild kommen. Ich sehe trotzdem auf dem Weg zur Utopie Regenbogenfamilie als Chance. Ich finde auch nicht, dass wir Queers die ganze Arbeit und irgendwie die Vorbildfunktion übernehmen sollen oder müssen, aber trotzdem sehe ich einfach Regenbogenfamilie als Chance, auch Familie gleichberechtigter zu leben. Es gibt da auch tatsächlich Studien dazu, dass in Regenbogenfamilien Teilzeitarbeit, aber auch Care-Arbeit egalitärer auf beide PartnerInnen aufgeteilt wird. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass
ja, in der Studie, in der einen auch stand, ist es egalitärer aufgeteilt im Vergleich zu Heteroparen. Und ich glaube, da hängt die Latte wirklich sehr, sehr tief. Genauso wird auch deutlich, dass wenn sich die unterschiedlichen Aufgaben genau unterscheiden, es immer noch das leibliche Elternteil ist, das mehr zu Hause bleibt. Und das ist tatsächlich auch was, was ich in der Beratungsarbeit erlebe, teilweise bewusst, teilweise aber auch unfreiwillig, weil die rechtliche Anerkennung in manchen Konstellationen noch nicht durch ist. Du hast die Stiefkindadoption ja gerade schon kurz erklärt, deswegen muss ich da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Vielleicht noch ganz kurz, die Stiefkindadoption betrifft nicht nur lesbische Paare oder Frauenpaare, sondern auch Konstellationen mit Personen, die einen Geschlechtseintrag divers haben. Und da gibt es eben in manchen Konstellationen, wenn diese Elternschaftsanerkennung noch nicht durch ist, ja klar, auch Schwierigkeiten, Elterngeld, Elternzeit, Kinderkrankentage zu bekommen. So, ich denke, dass die Stiefkindadoption abgeschafft werden muss, da müssen wir nicht drüber reden an dieser Stelle. Das ist, denke ich, hoffentlich allen klar. Aber ich erlebe eben auch in der Praxis, wie Regenbogenfamilien auch dadurch eben gezwungen werden, beziehungsweise sich dazu gezwungen fühlen, dieses Bild zu leben von der Mutter, die das Kind geboren hat und dann zu Hause bleibt. Oder dieses heteronormative, monogame Bild von Familie. Da habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht. Ich hatte ein nicht verheiratetes Frauenpaar mit Kind in der Beratung. Die hatten zwei Wohnungen direkt nebeneinander über auf dem gleichen Hausflur. Und da könnte man jetzt ja auch sagen, toll, die haben irgendwie für sich eine Wohnform gefunden, die passt, die haben genug Platz, es gibt immer einen Rücksitzort. Es ist aber so, wenn man genau diese Überprüfung beim Jugendamt machen muss bei der Stiefkindadoption und nicht verheiratet ist, verlangen die meisten Jugendämter, dass man eine sogenannte verfestigte Partnerinnenschaft nachweisen muss und die am liebsten durch einen gemeinsamen Mietvertrag über 4 Jahre. Und tatsächlich war dieses Paar nun am Überlegen, ob sie ihre für sich so passende Familienform aufgeben soll, damit sie dieses Kind adoptieren können. Und ich habe da auf jeden Fall die Hoffnung, dass nach der Abschaffung Regenbogenfamilien auch dadurch ihre Lebensform selbstständiger wählen können, mit Wohnform, Care-Arbeit und alles andere, wenn es nicht mehr diese Überprüfung gibt. Genau. Was wir auch erleben in der Beratung ist, dass immer mehr Personen kommen, die eben auch außerhalb einer romantischen Beziehung zum Kind wünschen oder zum Beispiel als Männerpaar zusammen mit einem Frauenpaar ein Kind bekommen. Und für mich ist das tatsächlich ein Stück zurück zu dieser Wahlverwandtschaft. So, denn im besten Fall wird sich nicht nur gemeinsam ums Kind, sondern auch umeinander gekümmert. Da kann man jetzt natürlich auch die Frage irgendwie aufwerfen, okay, wieso braucht es ein Kind, damit sich erwachsene Menschen, die nicht in einer romantischen Beziehung zueinander stehen, überhaupt umeinander kümmern? Wieso braucht es immer dieses Kind? So, das ist, finde ich, ja, eine berechtigte Frage, aber trotzdem finde ich es auch schön, dass genau es mehrere Personen gibt, die nicht in romantischer oder nicht alle in romantischer Beziehung zueinander stehen, die sich um ein gemeinsames Kind kümmern. Und natürlich erleben wir auch Konflikte, Trennungen, Scheidungen, Rosenkriege. Queere Menschen sind keine besseren Menschen als Heteromenschen, aber trotzdem erlebe ich auch, dass es zumindest die Personen, die zu uns in die Beratung kommen, wirklich Menschen sind, die sich schon viel Gedanken davor gemacht haben, wer übernimmt welche Care-Arbeit, ziehen wir zusammen oder nicht, machen wir vielleicht so ein 50-50-Ding, wächst das Kind eher bei dem Mann auf und kommt nur alle 2 Wochen zu dem Frauenpaar. Und das gehört für mich in der Utopie, dass solche Fragen überhaupt denkbar werden, dass sowas gestellt und behandelt werden kann. Und klar, es braucht viel, viel Bereitschaft, Strukturen, die passen. Du hast es auch schon so schön angesprochen. Es braucht passenden und bezahlbaren Wohnraum für mehr Personen als die Kernfamilie, was, glaube ich, auch tatsächlich gerade eine ziemliche Utopie ist. Es braucht ja Möglichkeiten, wie das mehr als 2 Personen rechtliche Elternteile werden können oder alternativ Möglichkeiten, dass nicht rechtliche Elternteile Kinderkrankentag oder Elternzeit nehmen können. Aber tatsächlich geben mir diese Beratungen einfach auch Hoffnung, weil ich erlebe, dass bei Paaren, die eben nicht darauf warten, dass sich die Strukturen ändern, sondern die eben wirklich ihren kleinen Rahmen und mit ihren Möglichkeiten, die natürlich nicht riesig sind, einfach versuchen, Familie selbstbestimmt, feministisch und queer zu leben, dass es eben doch möglich ist, dass sich kleine Veränderungen tun. Und ich glaube, genau mit diesen kleinen Veränderungen kommen wir der Utopie auch ein Stück weit näher.